Ja, ganz herzlich willkommen zu einem neuen Interview. Ja, einerseits auf meinem Podcast Lebenskompass und aber auch hier auf YouTube. Und ich habe nochmal die wundervolle Nadia Lasko zu Gast bei mir und freue mich total, Nadia, dass wir nochmal die Zeit gefunden haben, heute zusammen zu sein. Hallo erstmal.
Hallo, liebe Britta. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich wahnsinnig. Sehr schön.
Ja. Und ich muss zu Beginn ganz kurz noch was zu meinen verquollenen Augen sagen. Ich habe es dir schon gesagt, Nadja, dass ich gerade eine ganz starke Bindehautentzündung habe. Zum Kindergarten wahrscheinlich von meinen Kindern. Genau, also keine durchweinte Nacht, sondern die sind einfach, deswegen blinzle ich auch oft, weil ich manchmal nicht ganz klar sehe. Genau, und im Vorfeld haben wir so ein bisschen versucht reinzuspüren, ja, welches Thema es sein könnte und haben dann, viele verschiedene Ansätze gefunden, aber gar nicht so ein Überthema unbedingt gewählt und einfach beschlossen, wir lassen es so fließen und gucken, was, ja, was gesagt werden will.
Ja, ich bin total gespannt.
Ich auch. Genau, und ja, vielleicht zu Beginn ganz kurz, magst du erstmal kurz was zu dir sagen und auch, wie du heute, würde mich interessieren, wie du heute hier bist und gerade in dieser Zeit irgendwie so. Ja, wie es dir gerade in dieser Zeit geht, einfach.
Ja, es ist eine super interessante Frage. Wer bin ich? Also was? Da darf ich jedes Mal überlegen, kurz und hinspüren, wer bin ich? Also ich könnte sagen, ich bin, ja, ich bin ein weibliches Wesen. Ich bin Mama von einer 16-jährigen Tochter. Und ja, ich bin spirituelle und somatische Traumatherapeutin. Und ich habe das Thema Liebe, diese Reise von Trauma zur bedingungslosen Liebe als mein Fokusthema. Das heißt, ich begleite Menschen hin zu dieser bedingungslosen Liebe oder auch Paare, zu einer Beziehung, zu einer Partnerschaft aus dieser Liebe. Ja, und ich habe eine längere Reise hinter mir. Es ist sehr viel passiert und mein Start ins Leben war alles andere als ja, umhüllt von dieser bedingungslosen Liebe. Und ich habe alles andere als gute Vorbilder gehabt damals, wie das geht. Und ich bin auch nicht gleich Heilerin, Therapeutin, Coach geworden. Ich musste einige andere Stationen in meinem Leben durchlaufen, die zum Teil sehr schmerzlich waren und sehr konfrontierend. Ehe ich da stand, dass ich sagte, ja, jetzt bin ich in der Kraft, jetzt bin ich angebunden an mein Ich Bin, jetzt weiß ich, was meine Aufgabe ist. Jetzt fließt die Energie durch mich und ich kann mich verschenken an andere Menschen, an die Welt. Ja, und ich werde nicht weniger, meine Kraft nicht weniger, wird nicht weniger durch dieses mich verschenken, sondern ja, ich bin da und ja, und es darf sich weiter expandieren, ja, es darf weiter wachsen in Freude, in in Leichtigkeit.
Wenn du das so schön beschreibst, ja, dass das eigentlich alles wachsen durfte und dass du jetzt, sag ich mal, es klingt so, dass du jetzt meistens mit dieser Kraft da bist im Alltag, dass du sagst, okay, ich kann mich wirklich verschenken, weil ich voll bei mir angekommen bin. Kann man das so, würde mich einfach interessieren, dann kann man das so als Formel für dich gerade sagen?
Ja, es ist so, ich bin natürlich auch ein Mensch. Wir haben vorhin auch kurz gesprochen. Ja, ich weiß, was es heißt, überfordert zu sein als Mama zum Beispiel, die auch berufstätig ist. Und ich habe auch Tage, wo ich denke, mein Gott, heute bin ich müde und gestresst. Und ich habe auch keine Lust zu kochen und ich habe keine Lust jetzt zu putzen oder ja. Und zeitgleich gibt es mittlerweile etwas in meinem Leben, was so ganz selbstverständlich geworden ist. Und zwar dieses Angebundensein, dieses Verbundensein mit mir, mit meinen inneren Anteilen. Und ja, es ist für mich sehr selbstverständlich geworden, morgens aufzuwachen und zu mir zu schauen. Wie bin ich da? Wie geht's mir? Welche Gefühle sind da? Welche Empfindungen sind da? Wie spüre ich meine Füße? Wie spüre ich mein Zentrum? Und das ist zum Beispiel etwas, was ich total gerne erzähle und zeige, wie geht das, dieses mich mit mir verbinden, wie geht es zu meinen Anteilen zu schauen und was heißt es, mich mit meinem Ich Bin zu verbinden, was braucht es dafür. Und wenn wir das wissen und können, wenn wir das praktizieren, so wie wir jeden Tag Zähne putzen, das ist auch zu so einer Selbstverständlichkeit geworden, dann ist es einfach eine ganz, ganz stabile Basis dafür, dass ja, ich meistens da bin, angebunden, verbunden mit mir, mit unterschiedlichen Schichten. Und wenn ich da bin als eigenverantwortliche Erwachsene, sprich, ich gebe mir selbst die Antwort, ich gehe nicht mehr nach außen, so wie mein frühes kindliches Muster, Überlebensmuster. Ich gehe andauernd nach außen. Früher war es Mutter und Vater und später all die Projektionsflächen, Partner, Kollegen, Chefs, spirituelle Community, Freundinnen, Kinder, die eigenen Kinder, alle möglichen Projektionsflächen, ja, um meine emotionalen Bedürfnisse befriedigt zu bekommen. Ja, wenn ich für mich da bin als eigenverantwortliche Erwachsene, ja, dann kann es sein, dass es immer noch Trigger kommen in mein Leben oder Situationen, die mich herausfordern, Prüfungen. Die Prüfungen, die Situationen hören nicht auf, nur ich bin dann in der Lage, nicht mehr darauf zu reagieren, das heißt, mich nicht mehr damit zu identifizieren und ich bin plötzlich in diesem Gefühls Tsunami oder Sumpf und es zieht mich hinein, sondern ich kann für diesen inneren Anteil da sein. Und wenn es bemerkt, ich bin da, es ist nicht mehr allein, dann, ja, dann ist es sehr, sehr stabil, sehr gehalten. Ja, dann ist es nicht mehr spektakulär, es ist nicht mehr dramatisch.
Schön. Ja, du holst mich gerade sehr, sehr ab bei dem, was ich ja auch so die letzten Monate erlebe. Und das will ich hier irgendwie auch mit reinbringen, weil ja, einerseits habe ich gerade vorher nochmal in das Video reingeguckt, das wir als ja vor einem Jahr, ziemlich genau einem Jahr gemacht haben. Und da war der Hintergrund noch anders. Da habe ich in der Türkei gelebt, in meiner Ehe mit meinen zwei Kindern. Und mittlerweile bin ich ja in Deutschland, genau, und seit fast 8 Monaten hier und einfach in sehr, sehr anstrengenden, sehr tiefen Prozessen drin und sehr stark immer wieder auf der Suche, so nach, wie du es ein bisschen sagst, so im, also teilweise Prozesse so im Außen, was ist jetzt die Antwort oder wo ist der Schlüssel, wo ist endlich die Erlösung und einen Teilschlüssel, ich sehe es mittlerweile wie so ein Schlüsselbund, ein kleiner Schlüssel ist, glaube ich, der, den du angesprochen hast, dieses immer wieder, ich sage, meine Fühler vom Außen weg zu mir zu holen und auch wenn es noch so schmerzhaft und hart ist und manchmal kann ich es gar nicht halten, diese Gefühle und es ist auch kein erwachsener Anteil da, der die halten kann. Der kommt jetzt erst nach und nach, aber praktisch so das Ziel zu haben, ja, das, was jetzt da gerade in Aufruhr ist, irgendwie zu halten und als inneren Anteil zu sehen. Aber das ist ein langer Weg. Das klingt bei dir sehr klar, wie du das formulierst. Vielleicht magst du das.
Ja. Auch bei mir war es ein Weg. Also es ist nicht sofort passiert. Und zeitgleich würde ich sagen, das ist schon ein großer Schlüssel. Oder ich habe gerade mehrere Schlüssel genannt. Und eigentlich fängt es damit an, sich zu entscheiden, ich möchte heilen. Ich möchte heilen. Und Das klingt erstmal so ganz, ja, klar, ist doch klar, jeder möchte heilen. Und jetzt nehmen wir so die psychische Heilung in den Fokus, ist doch klar. Ja, und die meisten überlegen sich aber nicht gleich, was heißt das denn? Was bedeutet überhaupt Traumaheilung, Heilung der seelischen Wunden? Und ich war zu Beginn auch so ganz naiv. Ich dachte, klar, Selbstliebe, klar, check. Heilen, klar, check. Klar will ich das. Ja, und in der spirituellen Szene oder in der alternativen Szene ist es ja quasi, ja klar, wir sind alle pro Selbstliebe und Heilung und vieles geschieht ja auch so an der Oberfläche. Also wir kommen ein bisschen zusammen und singen ein bisschen und dann ziehen wir uns die Boho-Klamotten an und ein bisschen Räucherstäbchen und Meditation und das ist alles fein. Das ist auch wichtig. Also solche Aktivitäten können total wichtig und unterstützend sein, quasi im Sinne der Stärkung, Ressourcenaktivierung. Das ist eine Voraussetzung dafür, dass wir heilen können. Wir brauchen Ressourcen. Wir brauchen Dinge im Leben, die schön sind und die uns stärken und wo wir fühlen, hey, ich bin nicht alleine, da ist etwas, ja, was bei mir Gefühle der Freude, Leichtigkeit, Verspieltheit anschwingt, zum Beispiel Trommeln, Singen, Tanzen gehen, wunderbar. Und doch ja, braucht es einen tieferen Blick, wenn wir verstehen wollen, ja, was ist Heilung? Wozu habe ich mich entschieden? Und im Grunde heißt Heilung nichts anderes als Ganzwerdung. Was bedeutet, wir sind verletzt, wir haben eine seelische Wunde. Für gewöhnlich ist das etwas, was sehr früh passiert ist, in der frühen Kindheit oder gar vorgeburtlich oder bei der Zeugung. Oder wir haben vielleicht auch Wunden aus früheren Inkarnationen, die sich einen Ventil gesucht haben in diesem Leben und die wir auch irgendwie im Körper spüren. Genau, und unsere Psyche ist so weise. Sie hat einfach die meisten dieser Wunden abgespalten. Oder es gibt eine Art Abspaltung, wo wir wirklich nichts mehr von dieser Wunde wissen. Zum Beispiel 38% der Menschen, die sexuellen Missbrauch erlebt haben, wissen nichts mehr davon. Und das ist die offizielle Statistik, 38% in Deutschland, also nach offiziellen Studien in Deutschland. Man könnte sich vorstellen, was die inoffizielle Statistik wäre. Das heißt, diese Menschen wissen nicht mehr, dass etwas vorgefallen ist in der Kindheit, ja. Aber sie spüren gewisse Symptome in diesem Leben. Sie spüren, okay, wenn ich Sexualität leben will, geht alles zu und ich kriege plötzlich Schweißausbrüche und Angstzustände. Genau, das heißt, wir haben diese Gefühle abgespalten oder wir haben andere Überlebensstrategien gefunden, um diese Gefühle nicht zu fühlen. Zum Beispiel, wir sind andauernd im Kopf, andauernd im Tun, in anderen Formen der Kontrolle. Wir sind andauernd im Außen. Wir sind die ganze Zeit am Essen oder am Arbeiten. Genau, und Ganzwerdung, Heilung würde bedeuten, ich erkenne im ersten Schritt, was sind meine Überlebensstrategien, was unternehme ich alles unbewusst. Und um meine Wunde nicht zu fühlen. Und das ist gar nicht so leicht zu erkennen selbst, weil wir sind so identifiziert mit diesen Überlebensstrategien. Wir haben tatsächlich, die meisten von uns haben tatsächlich geglaubt, das bin ich. Und dann sind wir im Helfersyndrom und sind die ganze Zeit beschäftigt, um die Welt zu retten. Das gibt es auch kollektiv, sieht man auch in Deutschland ganz stark. Genau. Ich nehme an, die Deutschen sind so sehr damit beschäftigt, das kollektive Kriegstrauma abzuwehren, nicht zu fühlen, diese Gefühle nicht zu fühlen, dass sie jetzt ganz, ganz arg, ja, die Welt retten müssen, kollektiv, und sich zur Verfügung stellen, ja, für allerlei Sachen. Das heißt, ich muss zuerst erkennen, was unternehme ich alles? Erkennen, boah, das bin ich gar nicht. Ich bin kein Kopfmensch. Ich musste es nur damals glauben, ich musste es entwickeln, diese Fähigkeit, um diese Wunde nicht zu fühlen. Genau. Und nach dem Erkennen würde man ja diese Überlebensstrategie ablegen müssen. Sprich sagen, zu diesem Anteil sagen, okay, mein Lieber oder meine Liebe, jetzt hast du mir so viele Jahre geholfen. Du hast mir das Leben gerettet. Ohne dich hätte ich damals nicht überlebt, vermutlich, weil diese Traumagefühle so heftig waren. Aber jetzt übernehme ich die Führung. Genau. Und man müsste verstehen, wie geht dieses, ich übernehme die Führung. Ich identifiziere mich nicht mehr mit diesem, ich bin der Kopfmensch oder ich bin die Macherin oder ich bin ein Mauerblümchen. Ich mache mich unsichtbar als Überlebensstrategie. Ja, ich mache alles, dass ich keinen Erfolg habe, nicht sichtbar werde und nicht angreifbar. Genau. Und wenn man es geschafft hat, die Überlebensanteile zu erkennen und zu sich zu nehmen, zu führen, kommt man erst ran an die Traumagefühle. Und auch da wird man nochmal geprüft. Also vorher hat man so selbstverständlich gesagt, ja klar will ich heilen. Ist doch klarer. Genau. Und dann steht man da, und so wie ich das spüre, du wurdest ja auch ganz heftig konfrontiert und dann steht man da und dann kommen diese ganzen Gefühle, die durch diese große Lebensveränderung so an die Oberfläche gebracht wurden. Manchmal hilft uns das Leben, dass sie uns so regelrecht in die Heilung ja, zwingt. Und ja, und dann sieht man, bin ich denn wirklich bereit? Dieses verwahrloste, einsame, ja, Kind in mein Herz zu nehmen. Und ganz ehrlich, die meisten von uns würden vermutlich eher Nein sagen. Im ersten Moment denkt man nur, oh Gott,
auch noch.
oh Gott. Also ich habe mit allem gerechnet, aber dass das so schlimm in mir ausschaut, das hätte ich nicht gedacht. Und ganz ehrlich, eigentlich will ich sowas in mir auch nicht haben. Ja. Und da ist es auch, da braucht es ganz, ganz viel Wachsamkeit, weil dieses Ich will dich so bedürftig nicht haben, ist für gewöhnlich auch nochmal eine Überlebensstrategie, einer der letzten, eine Verstrickungsebene mit den Eltern, die uns vermutlich auch nicht haben wollten. Einsam, ängstlich, schlechte Noten, ja, wütend. Die meisten von uns haben das erfahren. Du mit deiner Bedürftigkeit bist mir zu viel. Ich will dich so nicht haben. Lerne gefälligst zu funktionieren, zu leisten. Ja, mach dich unauffällig, dass du die Mama nicht belastest mit deinen Bedürfnissen und Gefühlen. Und schau mal, wegen dir ist die Mama wieder traurig. So. Ja, sprich, das ist dann wieder so eine Stufe, wo wir erstmal dastehen mit unserem Widerstand. Und der Kopf sagt, ja, aber du sollst dich annehmen. Das haben wir schließlich in einem Selbstliebebuch gelesen. Aber wie geht das? Also, und das ist es. Das ist das, was für viele schwierig ist. Man kann Heilung nicht machen. Also man kann annehmen, nicht machen. Ich habe zwar immer wieder Menschen, die sagen, check, ich hab mich angenommen, aber das ist es nicht. Das sagt nur der Kopf. Und im Kopf ist meistens auch der innere Sicherheitsbeauftragte, der innere Kontrolleur, der sagt, oh, also diese Therapie hier oder dieses Seminar hier und dieses Gefühl hier, puh, die sind uns überhaupt nicht sympathisch. Und lass uns mal gucken, was wir hier alles sagen und tun müssen, damit die Seminarleiterin oder Therapeutin sagt, ah, der hat es vermutlich verstanden. Man muss annehmen. Es gibt ganz, ganz viele Seminarteilnehmer oder ja, Menschen, die in Therapie kommen, die ja, Therapeuten austricksen, beziehungsweise ihre inneren Überlebensanteile, haben es so gut gelernt, zu schauen, wie muss ich hier sein? Was muss ich hier sagen, damit ich gut durchkomme? Ja. Das heißt, es braucht auch jemanden, der da ganz, ganz gut spüren kann, wer spricht gerade aus diesem Menschen, und jemanden, der weiß, Heilung geschieht, wenn wir es schaffen, still mit uns selbst zu werden. Der Kopf kann es gar nicht. Der Kopf behindert für gewöhnlich die Heilung. Es ist zwar hilfreich, manchmal zu verstehen, ja, wer spricht, warum spricht er. Und im nächsten Schritt, um sich mit diesem inneren Anteil zu verbinden, braucht es erstmal die Fähigkeit, da zu bleiben, als erwachsener Mensch wahrzunehmen, zu sehen, zu hören. Genau. Und zu bemerken, ah, während ich da bin und auf dieses verwahrloste innere Kind schaue, auf dieses Gefühl schaue, da springen immer wieder diese inneren Wächter an und versuchen mir was ins Ohr zu schreien, mich abzulenken. Ja, und es braucht dieses Ich, hole mich wieder in die Präsenz, in das Gewahrsein, und ich bleibe stehen. Ich schaue auf meinen Widerstand, ich schaue auf dieses Kind, ich atme das. Und so entsteht ein Beziehungsraum. Wie verbinde ich mich, wie werde ich ganz? Ja, wenn Beziehung entsteht zwischen mir und meinem inneren Anteil. Das kennen wir auch aus dem Leben vermutlich. Die meisten unserer Beziehungen sind nicht entstanden durch das viele Tun und Kontrolle, sondern da ist mal etwas still geworden zwischen uns und einem Menschen, sich energetisch und emotional verbunden. Ja, und wenn wir es schaffen, still zu werden, dann braucht es im Grunde nicht mehr viel. Und ich habe sogar Sitzungen, manchmal, wir sind einfach nur still. Wir kommen in das Gewahrsein, wir kommen im Körper an, verbinden uns mit dem Zentrum, mit dem Haar. Das ist die Stelle, über die du dein Ich Bin kontaktieren kannst. Und den Teil von dir, der unberührt ist von allen Traumata. Ja, und manchmal sind wir nur still, und durch dieses Dasein mit dem eigenen Zentrum und Stillsein geschieht Heilung von allein. Sprich, die Frage ist, bist du bereit, still mit dir zu sein, bedingungslos still?
Dieses zwei Fragen kommen auf. Dieses Zentrum würde ich nochmal gerne was näher dazu hören. Und du hast von einem Anteil gesprochen oder erstmal von diesem verletzten Anteil. gehst aber wahrscheinlich auch davon aus, oder meine persönliche Erfahrung ist jetzt, dass da irgendwie gefühlt mindestens 10 verschiedene total bedürftige Anteile sind. Ja, immer wieder neue aufploppen, manchmal überschneiden die sich, manchmal kombinieren die sich, aber die wollen alle irgendwie am Anfang einzeln genährt werden. Jetzt stelle ich dir gleich wieder so 3 Fragen, aber das, was noch auch aufkam, ist dieses, es klingt fast schön und einfach, wie du es beschreibst. So wie es ich jetzt gerade, und ich bin sicher, dass du diese Phasen ja auch alle durch hast, es ist manchmal wirklich unerträglich, Gefühle in sich zu haben, die einfach genau, also von Einsamkeit oder von depressiven Verstimmung, die so an die Existenz gehen, dass dieses Halten, in sich halten, gar nicht mehr möglich ist, dass man einfach nur erstmal wirklich die Flucht ergreift oder Ablenkung im Außen ergreift. Und ja, vielleicht kannst du dazu auch noch deine Erfahrungen schildern.
Ja, gerne. Ja, in der Tat, wir haben sehr viele innere Anteile. Wir haben nicht nur ein inneres Kind. Wir haben unzählige kindliche Anteile. Das heißt, jedes Mal, wenn wir in der Kindheit, Jugend oder vorgeburtlich etwas Verletzendes, Traumatisches erlebt haben, hat sich diese energetische Blockade und auch diese Erinnerung im Körper abgespeichert. Und da sprechen wir von den Anteilen. Das heißt, ist dir etwas bei deiner Inkarnation, also hast du deine Inkarnation als traumatisch erlebt, diesen Moment des Ankommens in der Materie, wirst du es in dir haben. Und dann hat deine Mutter während der Schwangerschaft überlegt, dich abzutreiben, wirst du es als ein inneres Embryo, das verletzt ist, in dir haben. War die Geburt für dich traumatisch? Und das war wohl für die meisten von uns ein Trauma, oder manche sind ja auf eine besondere Art und Weise herausgeholt worden. Wirst du es in dir haben? Und so weiter. Das heißt, diese kindlichen Anteile sind unterschiedlich alt. Und eben, wir kommen dann, wenn wir das aus diesem Leben aufgearbeitet haben, auch an tiefere Schichten aus früheren Inkarnationen. Ja, und so gesehen ist es eine Reise. Ja, und diese inneren Anteile, sie kommen nach und nach von ihnen. Und das Leben liefert uns alle Situationen, die wir brauchen, um zu heilen, um ganz zu werden. Das Leben liefert uns immer einen Spiegel dafür, was in uns schon heil verbunden ist und was noch nicht, wo wir sozusagen noch nicht in der Verantwortung sind. Ja, und ich kenne sicherlich auch diese Gefühlszustände, wo man denkt, boah, gerade heute habe ich einen Text auch gepostet, der heißt Ja zu Dampfwalz.
Ja zu?
Dampfwalze, also dieses Gerät, das die Straßen flach macht. Und vielleicht magst du kurz dieses Bild spüren. Was ist das für ein Gefühl, von so einer Dampfwalze überrollt zu werden? Mhm. Genau, oder es kommt so ein Tsunami, ein Sturm oder Orkan. Oder man hat das Gefühl, oh Gott, das schmerzt so, so krass. Also so, als wenn man mir die Haut bei lebendigem Leib abziehen würde. Das heißt, je früher wir ein Trauma erlebt haben, umso stärker ist die Intensität. Deswegen ist es so, so, so verständlich, dass gerade Menschen mit vorgeburtlichen Traumata oder so nachgeburtlichen sehr besonders starke Überlebensstrategien entwickeln und häufig quasi nur im Kopf existieren. Dann ist die Abspaltung vom Körper hier auf der Ebene des Halses. Und diese Menschen nehmen dann quasi fast nur den Kopf wahr und sagen mir häufig dann in der Therapie, ah ja, ich wusste gar nicht, dass man den Körper wahrnehmen kann und dass man da irgendwie durch den Körper spazieren gehen kann. Ich dachte, ach, Körper ist halt dazu da, um meinen Kopf zu tragen. Mhm. Ja. Genau, und das ist nur verständlich und total okay, gerade wenn ein neues, ja, so eine neue Tür aufgeht zu so einem riesigen Gefühlsraum mit dieser Intensität, dass man erstmal guckt, okay, vielleicht gehe ich jetzt doch ganz opulent essen oder ich weiß nicht, Sport treiben oder lenke mich am Handy ab. Und doch, wenn man es mit der Liebe tatsächlich ernst meint, also wenn man so einen Ruf im Inneren spürt. Ich habe zu Genüge erfahren, was es heißt, zu leiden, sich abzuspalten, nicht ich selbst zu sein. Und jetzt spüre ich diesen Ruf zu lieben, zu erfahren, was Liebe ist. Und zwar nicht diese toxische, kindlich bedürftige Liebe, sondern was heißt es, wirklich ich selbst zu sein, mit mir komplett verbunden, mit der Existenz, mit dem Leben, mit anderen Menschen komplett verbunden? Und was heißt es, als Liebe zu leben? Ja, und nicht mehr mit meinem Ego, kleinen Ego-Willen hier herum zu vorwerken in diesem Leben, sondern ja, ich stelle mich dem großen Willen zur Verfügung und folge dem. Das heißt, es braucht diesen Ruf und dieses, ja, das ist mein Leuchtturm. Und auch in schweren Stürmen, in schweren Zeiten, an schweren Tagen, auch wenn ich erstmal einen halben Tag rumgeflucht habe, so, verdammte Scheiße und was man so alles noch an schönen Sachen sagen kann. Ja, irgendwann ergibt man sich. Ich kenne das so gut. Ich kenne das so gut. Und irgendwann ergibt man sich und wird still mit diesem unerträglichen Schmerz, mit diesem Es zerreißt mich. Und wenn man es schafft, still damit zu werden, als Erwachsen, wenn man wirklich wieder zu diesem Ja, ich bin einverstanden kommt, dann bemerkt man ziemlich schnell, es wird leichter. Es wird leichter. Es verliert ja, diese Dramatik. Und es gibt vielleicht nur eine Ausnahme, wo es nicht besser wird und das ist vielleicht auch ganz wichtig, das zu sagen, weil interessanterweise wissen sehr wenige davon, auch meine Kollegen wissen interessanterweise häufig nicht davon. Ich habe das selbst erfahren. Ich hatte so viele Jahre Prozesse, wo ich dachte, mein Gott, so viel Therapie und Seminare und Fortbildungen, wie ich gemacht habe, müsste ich schon total erleuchtet sein, aber das bin ich immer noch nicht. Und ich habe meistens gesagt bekommen, ja, fühlen Sie Ihre Gefühle, so von den Therapeuten oder Seminarleitern, fühlen Sie Ihre Gefühle. Und ich habe die Gefühle gefühlt, die ich hatte und hatte das Gefühl, puh, je mehr ich diese Gefühle fühle, umso schlimmer werden sie. Und ich versinke richtig in diesem Gefühlssumpf und komme da nicht mehr heraus. So. Bis ich eines Tages herausgefunden habe, es gibt eine äußerst verbreitete Überlebensstrategie als Folge eines eines Symbiosetraumas. Ja? Wir verstricken uns mit der Psyche der Bezugsperson. Also wenn dieses Trauma geschieht, wenn wir in eine Familie hineingeboren werden, wo wir nicht bedingungslos geliebt werden oder wo wir Angst haben müssen um die Bindung. Zum Beispiel, wir werden nicht bedingungslos geliebt oder jemand von den Eltern ist schwer krank oder wir haben das Gefühl, oh, die Eltern streiten und ich könnte jetzt Mama oder Papa verlieren. Das heißt, die Bindung ist unsicher. Und das ist für ein Baby oder für ein Kleinkind einfach ja, wie Tod. Das ist lebensgefährlich. Und wir unternehmen sozusagen alles, um die Bindung zu sichern. Und eine der verbreitetsten Überlebensstrategien, auf der wohl unsere gesamte Gesellschaft aufgebaut ist, hat mit der Selbstaufgabe zu tun. Wir geben unser eigenes Ich bin ab, weil wir erfahren in so einer Familie, okay, so wie du bist, ja, bist du nicht okay, ich liebe dich nicht bedienungslos. Und um die Bindung zu sichern, verstricken wir uns mit der Psyche der Mutter oder des Vaters. Wir gehen energetisch und emotional richtig in das System der Mutter, des Vaters. Dann nehmen die Mutter zu uns, nehmen den Vater zu uns. Und das hat zur Folge, dass wir uns auch mit den Traumata der Mutter oder des Vaters oder der Großmutter des Großvaters verstricken oder Geschwister, ja. Das heißt, diese Traumata der Mutter oder des Vaters legen sich drüber über unsere Traumata und auch über unser Ich Bin. Wir verlieren größtenteils, meist nicht komplett, aber größtenteils zu uns, zu dem, wer wir waren. Also wie sind wir, wozu sind wir auf diese Welt gekommen? Was ist unser Wesen? Was ist unsere Bestimmung? Also unser Ich Bin. Und wir übernehmen durch diese Verstrickung ganz stark die Konzepte der Mutter, eben die Glaubenssätze, wie hat man zu sein als Frau, wie hat man eine Beziehung zu führen, wie lebt man Sexualität, also beruflich machst du mal was Vernünftiges, was Gescheites. Diese ganzen Sachen und eben die Traumagefühle. So, und wenn man so verstrickt ist mit der Mutter oder mit dem Vater und man fühlt diese Traumata in sich, man kann sie ohne Ende therapieren, es wird nicht besser. Das heißt, wenn du jetzt so das Gefühl hast, es macht Klick in dir, bist vielleicht auch ein Kandidat, der ich weiß nicht, Therapien rauf und runter gemacht hat und Fortbildungen, Seminare ohne Ende. Es kann sein, dass das ja, dass der Fall ist. Das heißt, die Reise würde so gehen, zu schauen, bist du verstrickt und wie steigst du aus der Verstrickung aus? Es geht nicht etwa in dem du anfängst, gegen deine Mutter oder deinen Vater zu kämpfen. Das führt auch in die Verstrickung. Vielleicht läutet es jetzt auch nochmal. Vielleicht bist du jemand, der ja, gegen die Mutter oder gegen den Vater kämpfst und denkst, du befreist dich davon, machst jetzt alles anders, komplett das Gegenteil. Aber in Wirklichkeit geht deine Energie dahin. Und übrigens in diesem Zustand des Verstricktseins haben die meisten Menschen meistens sehr wenig Energie. Also dieser Zustand kurz vorm Burnout, wenig Energie, ausgelaugt, das ist auch ein Anzeichen von diesem Symbiosetrauma, weil die ganze Energie geht dahin. Zur Mutter, zum Vater oder dann zur Projektionsfläche in diesem Leben, das heißt zum Partner oder zur Partnerin. Und dieses Trauma wird meistens auch in den Partnerschaften sichtbar, das heißt, wir reproduzieren es dann. Nicht mit Papa, nicht mit Mama, als erwachsene Menschen reproduzieren wir es mit dem eigenen Ehemann, Ehefrau, Partner, Freund. Ja, das heißt, nicht durchs Kämpfen befreien wir uns davon, sondern indem wir unser Fokus ganz darauf richten, uns mit dem eigenen Ich Bin zu verbinden. Wo bin ich? Wo bin ich? Und dann dauert es nicht mehr so lang. Und dann bemerkt man plötzlich ganz klar den Unterschied. Was macht es, wenn ich jetzt meine Gefühle fühle und für mich da bin? Es fühlt sich nicht mehr so grauenvoll an. und so wie ein Sumpf, sondern man bemerkt unmittelbar, sehr schnell, ach, meine inneren Kinder beruhigen sich und es wird leichter. Und überhaupt, es wird viel leichter, weil was heißt es? Ich verstricke mich, ich übernehme die Verantwortung für die emotionalen Bedürfnisse meiner Mutter oder meines Vaters. Unbewusst bin ich mein ganzes Leben damit beschäftigt, ihre Bedürfnisse zu befriedigen, ein gutes Mädchen zu sein oder ein braver Junge zu sein. Das ist wahnsinnig anstrengend. Das heißt, wenn wir das ablehnen, wenn wir sagen, hey, wo bin ich, mein Ich bin, wo sind meine Traumata, meine einsamen, verletzten inneren Kinder, dauert dieser Prozess nicht mehr so. Ja, und dieses Ich bin befindet sich auf der körperlichen Ebene unterhalb des Nabels. Also wenn ich jetzt meine Hand so unterhalb meines Nabels hinlege, ja, da befindet sich auf der körperlichen Ebene das Hara. Und es ist recht leicht, sich damit zu verbinden. Was es dafür braucht, dass du dich damit verbindest, ist die Erdung. Also wenn du deine Füße nicht spüren kannst, dann wirst du dich auch nicht zentrieren können. Das heißt, eine sehr unspektakuläre, aber sehr bedeutsame Empfehlung wäre, schau morgens, wenn du aufstehst, was kannst du tun, um deine Füße zu spüren. Erdung. Spazieren gehen. Ein bisschen auf den Boden stampfen. Dir vorstellen, dass die Wurzeln wachsen aus deinen Füßen. Genau, und dann sieh die Energie aus dem Boden durch die Füße zu deinem Zentrum. Und schau, was passiert, wenn du einfach still wirst, deine Augen schließt und dir ein paar Minuten Zeit gibst, so, zu dieser Stelle einfach zu schauen und zu atmen. Und für gewöhnlich wird es sehr schnell still und geordnet, reguliert. Also zum Beispiel, wenn ich Gruppen begleite in Seminaren und alle kommen irgendwie nach einer Arbeitswoche, nach einem stressigen Tag und alle sind aufgewühlt. Wenn wir so zusammen ankommen, wir erden uns, dann gehen wir zum Zentrum. Nach ein paar Minuten ist die Energie komplett anders. Und jeder ist da, jeder ist bei sich. Genau, und wenn wir so im Zentrum verbunden sind, haben wir viel größere Kapazitäten, um unsere Traumagefühle zu halten. Genau, dann können wir damit arbeiten.
Danke für die so detaillierte, ja, Beschreibung nochmal. Wie du schon sagst, gell, das Wissen ist oft alles da, man hat das alles oft gehört und auch vielleicht ja, gelesen, praktiziert. Und dann trotzdem immer wieder ja, dieses klare Ja, auch das du beschreibst, ja, dieses klare Ja, ich gehe den Weg weiter oder ich möchte dahin. Also es muss so eine Motivation auch, finde ich, da sein, sonst schaut man immer wieder, dass man da sich so rumschleichen kann um das Ganze.
Ja, diese Entscheidung braucht es und diese Klarheit und ja, ein Bewusstwerden, dass wir alle systemisch miteinander verbunden sind. Und so wie mein inneres System aussieht, so wird auch die Welt um mich herum sein, so wird auch mein Leben sein. Das heißt also, unser Leben und diese Welt kollektiv spiegeln mir im Grunde mein Inneres. Und wenn ich mir vorstelle, wenn ich sehe, wie viele Kriege ich noch gegen mich selbst führe, was ich in mir selbst noch alles verneine, nicht haben will, bekämpfe, unterdrücke. Und wenn ich dann in die Welt schaue, ja, dann brauche ich mich nicht zu wundern, dass es in der Welt auch noch so viel Unterdrückung, so viele Kriege, so viel Gewalt, ja, so viel Kälte, Hass, Abspaltung gibt. Also das spiegelt mir im Grunde meinen inneren Zustand und meine Haltung mir selbst gegenüber. Ja, es braucht so etwas wie Bewusstwerdung. Ja, ich habe Bedeutung, ich habe Einfluss, ich wirke. Wir sind nicht abgeschnitten, abgespalten voneinander. Wir sind auch in einem, unser Mikrokosmos ist in einem Makrokosmos. Wir sind auch im morphischen Feld. Wir sind ein Teil vom morphischen Feld, von dieser riesigen energetischen Datenbank, von dem Ganzen. Und so wie ich hinaussende, so bekomme ich zurück. Ja, ich bin mit jedem Gedanken von mir, mit jedem, ich will mich nicht lieben, ich will mich nicht sehen, ja, stärke ich sozusagen die Dunkelheit, rekreiere die Dunkelheit für mein Leben und für die anderen. Und im Grunde gibt es auch kein Entkommen. Also das ist auch der Satz, der die Tage, die Wochen sehr präsent bei mir ist. Es ist zwar sehr wichtig für uns Menschen, die Kontrolle über Situationen, um Überleben zu behalten und zu wissen, ich kann mich entscheiden, auszusteigen aus den Situationen. Ich kann entscheiden, auch nicht zu heilen in diesem Leben. Ich kann entscheiden, nicht zu meinen inneren Kindern zu schauen oder nicht in die Begegnung zu gehen. Ich kann wählen. So gesehen gibt es ein Entkommen aus schwierigen Gefühlssituationen. Und wenn man tiefer schaut, ja, bleibt all das, was ich erlebt habe, in mir. Und im Grunde, ja, so gesehen gibt es dann doch kein Entkommen, weil es in mir wirkt. Und ja, es braucht dann so etwas wie eine ruhige Minute und hinspüren, okay, wohin will ich meine Lebensenergie investieren, dafür all das, was in mir wirkt, abzuwehren, weil es kostet sehr viel Energie. Oder um etwas Liebevolles zu kreieren. Frieden zu kreieren, Paradies zu kreieren auf dieser Welt. Paradies ist nichts anderes als Zustand des Heilseins, der Allverbundenheit, des Einverstandenseins, des Ja's zu sich. Und nicht nur an guten Tagen, wo man gut gelaunt ist, sondern auch an Tagen, wo so eine Dampfwalze kommt und sagt, so jetzt prüfe ich deine Hingabe.
Ja, dieser Satz auch, den du gerade sagst, ich prüfe deine Hingabe, das zeugt ja von einer Grundhaltung dem Leben gegenüber, dass du wirklich ganz tief überzeugt bist, dass da, sag ich mal, so ein Überbau ist, der immer wieder das vielleicht als Prüfungen für dich macht, oder? Dass du dich dem immer wieder stellen darfst. Weißt du, was ich meine?
Ich bin mir nicht sicher. Was meinst du mit dem Überbau?
Ich frage mich immer, wenn ich dir zuhöre oder wenn ich Dinge von dir lese, dann bin ich immer fasziniert von deiner festen Überzeugung, dass da eigentlich ein gerechtes Universum ist, das aber dich vielleicht immer wieder in kleine Prüfungen, ja, mit der Dampfwalze in kleine Prüfungen bringt, wo du vielleicht in Straucheln kommst, aber dann wieder sagst, nee, das hat schon alles seinen Sinn und ich gehe den Weg trotzdem weiter. Du könntest ja auch bei der Dampfwalze verzweifeln und sagen, ja, also jetzt hört die Gerechtigkeit aber auf.
Ja. Ja, ich glaube daran, dass ich eine Seele bin. Dass ich eine göttliche Seele bin. Und das verändert sehr viel im Leben. Also wenn ich glaube, dass ich eine göttliche Seele bin, ein Teil des, ja, ein Teil der göttlichen Quelle, die wir eigentlich mit der Sprache nicht beschreiben können und mit unserem Verstand nicht begreifen. Unser Verstand kann es gar nicht begreifen, der explodiert. Das ist das Unfassbare, Unaussprechliche, Ewige und Unendliche, Unbegrenzte. Und wenn ich mir vorstelle, ein Teil davon lebt in diesem Körper und ich bin in dieses Leben gekommen, um etwas zu erfahren, zu lernen. Und ich bin in dieses Leben gekommen und habe mir genau diese Eltern, genau dieses Land, diese Stadt, genau diese Situation ausgewählt, weil es perfekt mit meinem Vorhaben übereinstimmt, weil es mir die perfekten Bedingungen gibt, um etwas zu erfahren, zu lernen. Ja, dann spür, was macht es mit dir, wenn du so auf dich schauen würdest, dass das jetzt nicht, dass das Leben nicht einfach gemein und böse ist zu dir. So wie ich früher auch übrigens dachte, so das Leben ist gemein und böse zu mir und wieso musste ich ausgerechnet ich so viel Scheiß erleben? So, dass ich dann schwerst traumatisiert gewesen bin. Und alle anderen haben es viel leichter, viel bessere Männer, viel bessere Jobs, verdienen viel mehr und leichter Geld und überhaupt alles besser. Und dann sitzt man ganz schön in diesem Opfer. Und da kommt man auch nicht wirklich gut vom Fleck.
Ja.
Und da denkt man, Scheiße, das Leben ist ungerecht zu mir, ja. Und das Leben wird dann auch zu einer Projektionsfläche. Vermutlich haben wir es auch öfters erfahren als Kinder, dass so eine Übermutter, jemand, der viel mehr Macht hatte und viel größer war, einfach uns ungerecht behandelt hat und uns nicht gesehen hat. Dann sind wir in so einer projektiven Dynamik dem Leben gegenüber. Und wenn wir aber erkennen, dass das Leben uns dann einfach von unserem Inneren spiegelt, also dass dieser Mann genau zu meinem Inneren passt, zu meiner inneren Wunde, genau dieser Job, diese Kollegen, die mich mobben oder ja, dass mein Kind perfekt zu mir passt, um all meine Themen an die Oberfläche zu holen, all meine Bedürftigkeiten. Dann kriegt man so eine ganz, ganz deutliche Einladung zur Eigenverantwortlichkeit, zur Verantwortungsübernahme. Mhm. Und gewiss, ich hatte eine Nahtoderfahrung, wo ich sozusagen nochmal eine Bestätigung bekommen habe, so läuft es. Meine Seele steigt tatsächlich aus meinem Körper aus und hat vor, jetzt hinüber zu wechseln. Also es gibt diese Seele und es gibt meinen Körper und es gibt Inkarnationen und es gibt so etwas wie ja, einen Vorhaben für dieses Leben. Ja, und das hilft einfach, zu sagen, okay, ich nehme es an als eine Reise meiner Seele im menschlichen Körper. Wir sind sozusagen in der Dualität gefangen und dürfen beides integrieren. Wir dürfen auch integrieren, dass wir die unaussprechliche, vollkommen allverbundene Seele sind. Ja, und dann das andere, total Verletzliche. Mhm. Das macht den Verstand total kini. Mhm. Dann denkt man erstmal, okay, du bist schizophren.
Genau.
und wenn man aber still wird und wenn man sich mit dem Zentrum verbindet, spürt man. Also man bekommt, es ist möglich, Zugang dazu zu bekommen. Nicht jeder muss, so wie ich, eine Nahtoderfahrung machen. Es gibt so gute Möglichkeiten, als Mensch ja, an diese Räume anzudocken. Der eigenen Seele zu begegnen, diese unfassbare Größe in dir zu fühlen. Und plötzlich fängt dein System an, sich zu erinnern und etwas in Gang zu setzen, sozusagen eine Gegenbewegung zu diesem Opfersein und Gefangensein und deinem Schicksal. Und plötzlich merkt man, boah, wenn ich in mir so eine Weite und so eine Kraft habe, schaffe ich alles. Und fortan, ja, lasse ich mich immer mehr davon führen. Genau, und es braucht aber diese, auch hier eine Entscheidung. Ich entscheide zu glauben, dass ich eine göttliche Seele bin und dass ich mehr bin. Weil es ist nämlich so, wenn ich entscheide, das ist nicht wahr, das existiert nicht, das gibt es nicht. Ich bin so, wie Darwin das gesagt hat, gell? Ich komme von Affen und so, genau, wenn ich gestorben bin, dann gibt es mich nicht mehr. Dann wird es zu deiner Realität. Dann wirst du sozusagen alles andere an Möglichkeiten einfach nicht mehr rein durchlassen durch deine Wahrnehmungsfilter. Du wirst auch die Unterstützung der geistigen Welt, die es gibt, die es tatsächlich gibt, nicht annehmen können. Sie sind da, sie könnten dich unterstützen. Aber wenn du sagst, euch gibt es nicht, wirst du nichts empfangen können.
So schön. Also ich kenne diese beiden Pole extrem, ja. Dieses an allem immer wieder zweifeln, ja, und sagen, ist es einfach nur ein etwas, wieder nur ein neuer Glaube oder eine neue Strategie, an dem man festhalten will, dass ich was Größeres bin, dass da noch mehr ist. Und dann wird es eben, wie du sagst, so ein bisschen schizophren, weil man dann immer wieder hin und her pendelt. Oder mit mir geht es dann so zwischen diesen zwei Polen. Obwohl ich diesen Pol auch schon erfahren habe, dass der wirklich, wie du sagst, viel mehr ist als das, was der Verstand wahrnehmen kann. Dass da eine viel größere Tiefe und Weite ist. Und ja, ich finde es aber sehr, sehr heilsam und, wie soll ich sagen, immer wieder motivierend, einfach von Menschen zu hören, die so stark in dem angebunden sind. Die sagen, hey, das ist da. Das ist nicht einfach nur ein Gehirngespinst. Bei mir geht es auch so oft im Alltag, ist ja das, was du auch beschreibst mit den Eltern, ist ja auch in der Gesellschaft so, jetzt wann wirst du mal normal, wann bist du wieder, wann funktionierst du wieder, jetzt hör doch mal auf mit deinen depressiven oder komischen Gedanken oder so, und dann kommst du ja selber, du bist ja eine Minderheit, sage ich mal, in dem gerade, wie man vielleicht versucht, starke Gefühle zu integrieren oder schon allein das Wort kollektive Traumata, da steigen ja schon viele auf, ist schon recht, oder Inkarnation, da hört es ja schon in der normalen Gesellschaft auf, ja. Und da dann immer wieder Vorbilder zu haben, die sagen, hey, das ist da, das ist Realität auch und da kann man hingehen.
Ja. Ja. Es braucht tatsächlich auch so etwas wie Mut. Zu sagen, ich entscheide mich jetzt für mein eigenes Ich Bin. Ich entscheide mich zu glauben dafür, dass ich mehr bin, größer. Dass ich in mir etwas habe, was ewig ist. Es braucht Mut, wie es Mut braucht, aus einem kranken Familiensystem auszusteigen und zu ertragen, dass man nicht mehr gemocht wird, dass man nicht mehr das liebe Mädchen ist oder der brave Junge. Ich begleite viele Menschen durch diese Prozesse, die es schaffen, diesen Ruf spüren und die sagen, boah, auch wenn ich jetzt 25 Jahre Ehe hinter mir habe und Kinder und Haus, wir haben uns auf allen möglichen Ebenen verstrebt, aber ich spüre, ich muss zurück zu dem, was ich wirklich bin. Und ja, erkunden, wer ich bin und was meine Aufgabe ist. Wie kann ich dienen? Wie kann ich mir, wer ich wirklich bin und damit auch dieser Welt dienen? Wir können nämlich nur dann der Welt wirklich dienen. Im Sinne, uns verschenken aus der Fülle. Wenn wir entscheiden, ich stelle mein Ich Bin an die erste Stelle, und zwar nicht egoistisch, sondern ja, ich liebe mich, um in der Lage zu sein, andere zu lieben. Wenn ich mich nicht liebe, ist das Lieben nicht möglich. Also ich kann auch keinen Partner, kein Kind, ich kann niemand lieben. Dann ist nur das Pseudo-Lieben möglich. Und da kommen zwei Bettler zusammen. Zwei hungrige inneren Kinder kommen zusammen und sagen, okay, du machst mich glücklich, ich mache dich auch glücklich. Ja, und wir leben zusammen. Und das ist normal in dieser Gesellschaft. Und so entstehen kranke Familiensysteme, die auf diesem Trauma basieren. Und klar, mag ein Bettler nicht aus deinem Familiensystem, wenn du sagst, okay, ich mag nicht mehr. Ich mag mein inneres Gefäß auffüllen lernen. Und wünsche dir, dass du das auch tust. Ich mute dir dein eigenes Erwachsensein zu. Ja, und lass uns schauen, wie es ist, zusammenzukommen als zwei aufgefüllte Liebesgefäße. Was wir dann kreieren können, welche neue Beziehungsqualität wir dann ganz anders arbeiten. Ja, wie wir in die Welt gehen.
So schön, ja, wie du das beschreibst. Du hast auch am Anfang in unserem Vorgespräch nochmal von deinen letzten zwei Seminaren kurz erzählt. Vielleicht magst du darüber auch nochmal so ein bisschen, ja, zum Abschluss erzählen, was dich da berührt hat oder was da die Themen waren.
Ja, total gerne. Ja, das Dark Side, wie die dunkle Seite, Dark Side Seminar, transformiere deinen inneren Ted ins Licht. Das war ein sehr aufregendes Seminar für mich. Das habe ich jetzt im Mai zum ersten Mal gemacht. Und ich hatte Respekt davor, mit der Gruppe in die dunkelsten Schichten unseres Inneren zu reisen. Und diese inneren Anteile, die da in diesen dunkelsten Kellern des Unbewussten noch auf uns warteten. Und es war aber so klar, dass es so wichtig ist, da Frieden zu schließen mit diesen dunkelsten Schichten, mit diesen schwierigsten Gefühlen, dass es so wichtig ist, unsere inneren Täter-Opfer-Retter-Dynamiken anzuschauen und auch die Täter-Introjekte. So, alle Täter unserer Kindheit nehmen wir für gewöhnlich mit uns. Sie leben in uns als Orientierungspunkte. Ja. Und das Ergebnis dieser Reise war ein unfassbar großer Frieden. Wir sind dann in so einem Frieden angekommen, nachdem wir uns getraut haben zu sehen, wer wir waren, auch unser eigenes Täter sein, Täter gegen sich selbst, Täter gegen die anderen, aus diesem Leben, aus anderen. Ja, und ich bin überzeugt, dass wir damit auch Friedensarbeit für die Welt gemacht haben. Ich glaube, wir müssen so viele Spiegel vorgezeigt bekommen von diesen Kriegen, Unterdrückung im Außen, nur solange wir diese Kriege, diese unerlösten Täter und Opfer im Inneren haben. Ja, und das andere Seminar heißt Heile Sexualität. Ja, und das ist auch etwas, wo ich ganz viel Achtung davor habe, weil was heißt heile Sexualität? Also Sexualität ist ja ein Thema, wo wir zum einen oberflächlich gesehen schon so abgeklärt scheinen, daherkommen. Sexualität ist so präsent überall. Und zeitgleich, ich kenne vielleicht kein anderes Thema, wo wir so stark in Kontakt mit Verletzlichkeit kommen. Und das berührt uns auf so vielen Ebenen. So, unsere Frau sein, unser Mann sein und ja, auch viele grenzüberschreitenden Erfahrungen, viele Prägungen aus der Kindheit. Wie hast du Sexualität zu leben oder wie hast du eine Liebesbeziehung zu leben? Und ja, sexuelle Energie ist ja auch nichts anderes als eine Lebensenergie, die einfach durch uns fließen will. So, sich verbinden will mit der Energie unseres Ich Bins, mit unserem Herzen und dann so durch unser Ausdruckszentrum in die Welt fließen. Da wären wir wieder beim Verschenken. Ja, und wenn wir überall blockiert sind, das Herz zu machen, weil wir Angst haben, verletzt zu werden in einer Mann-Frau-Begegnung oder wenn wir unser Geschlecht, unser Becken zumachen, weil wir Angst haben, verletzt zu werden auf dieser Ebene, ja, dann fließen wir nicht, dann können wir weder in der Fülle, weder materiell, finanziell noch emotional ankommen. Ja, und wir können auch unsere Kreativität und unsere Lebensaufgabe nicht leben, wenn wir das unterdrücken. Unser Frau sein oder unser Mann sein verkümmert. Und ja, das war außergewöhnlich schön diesmal auch. Und wir sind so tief gereist mit sehr mutigen Teilnehmern. Und am Ende war die Notwendigkeit der Vergebung im Raum. Es war so viel Verletzung im Raum, also wir Frauen verletzt durch die Männer und zwar viele Jahrtausende. Da ist eine persönliche Wunde und eine riesige alte kollektive Wunde und unsere Ahnen standen hinter uns und dann standen aber genauso verwundete Männer vor uns. So verletzt durch die Frauen. So verletzt durch die Frauen und mit so einer großen Angst, die eigene Männlichkeit wirklich zu zeigen und zu leben. Und ja, Frauen auch sexuell zu nehmen. Also, und es war zutiefst berührend zu sehen, was Vergebung bedeutet und dass Vergebung nur dann möglich ist, wenn wir sagen, okay. Ich nehme es komplett zu mir. Ich höre auf, zu dir zu schauen mit diesem Vorwurf. Ich übernehme die Verantwortung für meine Wunde. Ich nehme sie zu mir. Und ich entscheide mich. Da sind wir wieder bei der Entscheidung. Ich entscheide mich zu lieben. Ich entscheide mich zu vertrauen. Und was passiert, wenn wir entscheiden, zu vergeben und die Verantwortung zu sich zu nehmen? Es wird uns Frauen möglich sein, wieder weich zu werden. Uns hinzugeben. So, ja, zu erweichen. Und dann sind wir plötzlich so da in dieser Energie einer weichen, saftigen Frucht. Die einfach da ist. Das ist die weibliche Yin-Qualität, dieses Dasein. Ich bin da und ich öffne mich, um zu empfangen. Ich bin nicht die ganze Zeit im Außen und bearbeite den Mann, verführe den Mann und kontrolliere den Mann, erziehe den Mann. Ich bin einfach da. Und das ist die männliche Energie und das ermöglicht dann den Männern zu sagen, so, und ich gehe nach vorne in meiner männlichen Yang-Kraft. Das ist das Männliche. nach vorne zu gehen. Und ich sehe diese Frucht und ich nehme sie. Ich gehe nach vorne und nehme diese Frucht und durchdringe sie. Mhm. Und ich als Mann lasse auch die Kontrolle los. Das heißt, wir erklären uns bereit, uns beide zu ergeben, hinzugeben, dem Allem, auch der gesamten Farbpalette der Verletzlichkeit, die in dieser Begegnung offenbar werden kann, wenn wir nicht mehr kontrollieren, sondern entscheiden zu lieben und zu vertrauen. Ja, und das ist das Paradies. Dafür lohnt sich diese Reise, würde ich sagen.
Kannst nur annähernd erahnen, was für tiefe Schichten sich da aufgetan haben und immer wieder auftun, gern so Seminaren. Auch so bei mir ploppt das Thema auch so ganz viel Scham und Schuldthemen, die wahrscheinlich ja die auch hochkommen.
Ja.
Ja. Die ganzen Jahre.
Sicher. Sicher. Ja.
Ist es denn in dieser, sag ich mal, kurzen Zeit möglich? Ja, du hast ja beschrieben, dass ihr am Ende dann mit einer ganz anderen Energie rausgegangen seid, ne?
Es ist möglich, wobei ich würde sagen, es ist gut, sich vorzubereiten auf solch eine tiefe Reise. Ich empfehle zuerst die innere Kindarbeit zu machen. Zum Beispiel, es gibt bei mir auch Seminare zur Heilung des inneren Kindes. Und das heißt, es ist total gut, ja, diese Fähigkeit zu stärken, als eigenverantwortliche Erwachsene auf meine Anteile zu schauen, ohne mich zu identifizieren. Und es ist sicherlich total gut, zuerst eben aus der Verstrickung mit den eigenen Eltern auszusteigen. So. Sich so vorzubereiten und erst dann in so ein weiterführendes Seminar zu gehen. Und dann kann man sehr tief reisen. Dann geschieht auch keine Überforderung etwa, weil jetzt ja, sehr, sehr viel Trauma noch aufkommt und man nicht weiß, was mache ich jetzt damit.
Ja, ja. Schön, also eine, ja, ich fasse es als eine Einladung auf für mich und für viele andere, da irgendwie diese Reise weiterzugehen, gell? Sei es bei dir oder sei es mit irgendjemand anderem. Total spannend. Ja, Nadja, ich würde sagen, dass es erstmal so für mich ganz rund ist, was wir alles so angesprochen haben. Ohne Thema sind wir doch ja, so ein bisschen durch die Traumawelt gereist. Gibt es noch irgendwas von deiner Seite, was du noch gerne am Ende ja, sagen möchtest?
Ja, vielen Dank. Ich habe auch das Gefühl, es ist gerade rund. Und ja, ich glaube, ich habe alles Wesentliche gesagt, was jetzt im Raum war. Und ja, ich wünsche dir persönlich, ich wünsche aber auch allen, die gerade hören oder sehen, einfach viel Freude auf dieser Reise und ja, viel gnädig sein mit sich. Einfach ja, mit ganz weichen Augen auf sich schauen und sich erlauben, dass, ja, dass man hinfällt, dass man aufsteht und ja, sich Unterstützung suchen. Also gerade bei Trauma sage ich, bei den ersten Schritten macht es alles sehr viel leichter. Also dieses zu lernen, was heißt es, auf mich zu schauen als Erwachsene, sich nicht zu identifizieren, wie gehe ich mit meinen inneren Anteilen. Das ist so wie ein ja, Handwerk. Und dann kann man, glaube ich, sehr schnell selbst laufen. Eben wenn man das gelernt hat, wenn man so diese Verstrickung aufgelöst hat. Es ist nicht mehr schlimm. Ja, das kann man sehr gut alleine schaffen. Viel Freude.
Danke nochmal, ja, für deine so vielen Impulse und für deine Motivation auch an mich persönlich, gerade wo ich wirklich gerade gut in meiner Krise drin stecke. Es war so viel für mich persönlich auch dabei und ich hoffe, dass ganz viele Leute das Mut macht, ja, und mit inspiriert. Und auch irgend so eine Dankbarkeit kommt gerade total rüber für dich und für so viele Menschen, die für mich immer den Weg schon weiter gegangen sind, die da schon irgendwie so ein Leuchtturm sind, so ein Stern sind und die einfach aus Erfahrung bei vielen Sachen sprechen können. Es ist so wichtig. Dann denke ich immer, ja, keiner ist unnütz auf dieser Welt. Also es ist so wichtig, im Bereich einfach Beispiele zu haben und sich da orientieren zu können. Also danke für deine Arbeit und auch für dieses, ja, wieder schöne, so schöne Interview.
War mir eine Freude. Danke dir. Weiß ich gar nicht, wie ich die Aufnahme stoppen kann, vermutlich.
Du darfst einfach unten aufs Viereck, glaube ich. Oder? Stopp.
Aufzeichnung stoppen, ja, jetzt.